Klartext, die Wahrheit über Fehler und Mythen in der Hundeerziehung. Ein Podcast für Menschen mit Hund. Mit Conny Merz-Bogen, einer ganz normalen Hundehalterin, und dem Hundeprofi Adam Höpfel von der Hundeschule Mensch Partner Hund aus Stuttgart. Er hat 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit schwierigen Hunden.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass ihr mit dabei seid. Adam, wir beide haben uns ja beim Gassigehen kennengelernt. Ich weiß noch genau, du hast mir irgendwann mal einen Tipp gegeben und ich dachte nur, hä? Wieso gibt der Typ mir denn Ratschläge? Bis du dich dann ein paar Runden später als Hundeprofi geoutet hast. Und ganz viele weitere Runden später kam dann die Idee zu diesem Podcast. Warum sind wir nochmal auf die Idee mit dem Podcast gekommen? Weißt du noch, was war der ausschlaggebende Grund dafür?
Ich kann mich noch ganz gut erinnern an diesen Kontakt damals. Auf die Idee bin ich gekommen, da ich beruflich in der vorderen Reihe stehe im Umgang mit schwierigen Hunden. Und weil ich immer die gleichen Probleme der Menschen im Umgang mit ihren Hunden sehe, damit täglich konfrontiert bin.
Lass uns gleich einsteigen. Was ist denn so aus deiner Erfahrung nach 30 Jahren jetzt? Was sind die meistgemachten Fehler in der Erziehung mit einem Hund?
Kann ich dir ganz klar sagen. Ich möchte aber ein bisschen weiter ausholen.
Darfst du?
Das Problem, was oft besteht, ist, dass die Menschen in dem Moment, wo sie ihren Hund nach Hause holen, betritt ein Freund die Türschwelle. Naja, ich sage immer, das kann kein Freund sein, weil die Menschen den Hund nicht kennen. Es betritt ein Bekannter die Türschwelle, die ich ab dem ersten Tag, ab der ersten Minute eigentlich zu meinem Freund erziehen sollte. Und da klemmt's.
Und konkret, also du sagst, ich soll meinen Hund zum Freund machen, aber was kann man denn da, also was sollte ich denn unbedingt machen? Ich sage jetzt mal das erste halbe Jahr oder welche Fehler machen die Menschen im Umgang mit ihrem Hund?
Einer der Fehler der Menschen ist, dass sie ihren Hund nicht richtig strukturiert erziehen. Strukturierte Erziehung, kann man sagen, ist wie, wenn ich meine Kinder strukturiert erziehe. Meine Kinder haben Grenzen gezogen bekommen. Ja? Das kann man eins zu eins auf den Hund umlegen. Da ist das Problem, dass die Menschen zu emotional sind und oftmals Hundeverhalten falsch deuten und die Hunde dadurch weniger strukturiert erziehen, also weniger Grenzen ziehen. Die andere Seite ist, dass Menschen unwissend ihre Hunde nicht auf die richtige Art und Weise auslasten, also den Hunden einen Job geben. Das Problem, was ich dadurch sehe, ist, dass ich viele Hunde täglich kennenlerne und noch kennenlernen werde, die auf emotionaler Ebene lange, lange Stress durch fehlende strukturierte Führung und falsche Auslastung durch den Menschen erleiden müssen. Der Nachteil ist, dass dieser Stress sich irgendwann in Aggressionen umlegt und genau deswegen gibt es da draußen in der Welt so viele Hunde, die aggressiv sind. Diese Hunde sind verzweifelt.
Also lass mich zusammenfassen. Zwei große Fehler sind, dass man den Hund nicht, also erzieht insofern, dass ich ihm Grenzen setze, aber eben durch die Grenzen ihm auch wieder Chancen eröffne. Und der zweite Punkt ist, dass ich meinen Hund, auch wenn ich einen stressigen Arbeitstag habe und Kinder noch und kochen muss und was weiß ich, was alles an uns hängt, trotzdem den Hund auslasten muss.
Genau.
Lass uns beim letzten kurz bleiben.
Gerne.
Also, ich habe einen Hund, der vielleicht ein bisschen agiler ist und keine Schlaftablette, hätte ich jetzt schon gesagt. Aber ich habe einen Hund, der aktiv ist. Was mache ich denn am besten auch nach einem Arbeitstag, wenn ich heimkomme, um dem Hund, erstens wie lange und zweitens, wie intensiv muss ich denn beschäftigen? Auslasten, was du sagst.
Wie lange kann man niemals sagen, aber ein Hund zeigt es an, ob er zu viel Energie hat. Wenn ein Hund zu viel Energie hat, ist er oft sehr unruhig, hat sehr viel Blödsinn im Kopf oder er zeigt nebenbei noch ständig Aggressionen. Ich kann dir die Zeit nicht nennen, aber genau dann sollte man Dinge tun, wie zum Beispiel apportieren. Das heißt, es wäre dann eine Mischung aus, der Hund muss denken und körperlicher Betätigung. Da wiederum aber in den Apport baue viele eine Impulskontrolle ein. Das heißt, wenn er den Ball herbringt, dann muss der Hund in den Sitz oder muss ins Platz. Und genau das ist verheerend, weil der Hund soll ja schaffen, der Hund soll ja richtig Sport machen, verbunden mit Denken, also den Apport, der muss er lernen, den Ball herbringen. So, und durch diese Impulskontrolle ist es so, dass der Hund gar nicht sich auspowern kann, weil der wird da ständig gebremst.
Indem ich ihn sitzen lasse zum
genau,
Beispiel.
Genau, okay. Und im menschlichen Beispiel, als menschliches Beispiel kann ich es auch noch rüberbringen. Ein Mensch, der Stress im Alltag hat, der würde joggen gehen. Mhm. Ja? Jetzt rede ich gerade eigentlich schon von der Impulskontrolle. So, ich würde mit dem Menschen joggen gehen, damit er seinen Stress rausbekommt. Und alle 10 Meter sage ich zu dem Menschen, hey, bleib stehen. Dann rennen wir wieder los. Sag ich wieder, hey, bleib stehen. Ich glaube, der Mensch wird nach 5 Minuten zu mir sagen, sag mal, hast du alle in der Waffel? Weil ich kann ja gar nicht Sport machen. Und das passiert nämlich mit dieser Impulskontrolle. Ein richtiger Apport heißt, ohne Sitz und Platz, Hund bringt den Ball, ich werfe den Ball, er bringt den Ball, ich werfe. So lang, bis der Hund die Zunge auf dem Boden hängen hat. Da ist aber oftmals das Problem, sollten Menschen dann diesen Apport doch ausführen, ja, dann machen die das alle paar Tage mal 5 Minuten oder 10 Minuten. Naja, die Hunde sind aber nicht selten hochgradig nervös und ein ADHS-Menschenkind kann ja auch nicht in 5 Minuten auslassen, damit es cooler und entspannt wird. Das sind oftmals die Fehler.
Mhm. Lass uns nochmal auf dieses Ballspielen kommen, weil ich das Problem mit meinem Hund ja auch kenne. Ich glaube, viele kennen das. Ich mache das 10-mal. Nee, das ist schon zu viel. Also vielleicht 5-mal, 6-mal, 7-mal, muss auch kein Ball sein. Ich kann ja irgendwas nehmen, ein Dummy oder ein anderes Spieli. Nach 5-mal hat mein Hund keine Lust mehr. Also dann denke ich mir, okay, dann lasse ich es halt. Dann höre ich auf und der Hund geht schnüffeln, geht was trinken, legt sich in sein Körbchen oder macht sonst irgendwas. Das kennst du, ja?
Das erlebe ich eigentlich bei meinem kompletten Kundenstamm täglich. Da habe ich die meisten Schwierigkeiten genau in dem Thema, im Apport. Genau.
Was machen wir denn falsch?
Ihr deutet eure Hunde falsch.
Ach ja je.
Und zwar das, was ihr dann definiert als mein Hund hat keinen Bock mehr auf Ballspielen, stimmt aber nicht. Die Hunde schauen nicht die ganze Zeit den Dummy an. Ihr Menschen aber, ihr möchtet immer, dass euer Hund herschaut und dann der Ball geworfen wird. Naja, aber wenn ein Hund den Menschen dauerhaft anstarren würde, was ja nicht im Hundenatur liegt, dann würde der Hund euch ja drohen. Also tut er dann einmal so, guckt er nicht hin, der entschleunigt praktisch euch, aber ihr werft dann den Ball nicht, weil ihr menschlich natürlich denkt nach 2-3 Minuten, naja, das hat keinen Sinn, das seid ihr alle inkonsequent. Dann werft ihr den Ball nicht, weil ihr denkt, der Hund hat keinen Bock, aber genau. Der Hund ignoriert das Spiel ja eigentlich nicht. Wenn er nicht herschaut, wartet der Hund, dass der Ball einfach geworfen wird. Da aber wiederum in der Übung ist es dann so, wenn der Hund dieses angebliche Ignorieren 2-3 Minuten macht, dann hören die Menschen einfach nach 3-5 Minuten auf, naja, bringt ja nichts. Das ist aber falsch. Da muss man weiter Zeit investieren und vor allem cool bleiben. Kein Stress hochfahren. Dieser deutsche Stress, wo dann hochgefahren wird, ignoriert der Hund angeblich dann noch mehr. Mhm. Aber er ignoriert nicht den Apport. Er ignoriert den Menschen, der vor ihm rumzappelt und verzweifelt, gestresst versucht, den Hund in den Ballapport reinzukriegen. Und da klemmt's.
Also, konkret mache ich dann was? Nach 3-mal, 4-mal, 5-mal, mein Hund sitzt vor mir. Was mache ich da tatsächlich konkret?
Die meisten Menschen spielen toten Ballapport. Der Ball soll ja eine Beute sein, ja. Und wenn ihr nur den Ball in die Hand habt und nur werft, ja, und den Ball nicht animiert, wie ein Hase, wo vom Boden Hage schlägt, ja, also mal richtig da aufdreht und die Beute animiert, hat der Hund weniger Bock zu spielen. Also steigt er auch wieder nicht ein. Aber wie gesagt, die größte Fehlerquelle der Menschen ist einfach, nach 2-3 Minuten wird aufgehört. Und dann heißt, naja, der Hund ignoriert es, ja. Nee. Was ich damit nochmal wiederholen will und sagen will, ist, verlangt nicht immer, dass eure Hunde euch angucken sollen, weil sie, das machen die Hunde nicht. Mhm. Aber die ignorieren euch auch nicht. Es, lange Rede, kurzer Sinn, es liegt oft an der eigenen Ungeduld der Menschen und der eigenen Inkonsequenz zeitlich, dass die Hunde gar nicht mehr in den Ballapport reinkommen.
Kann man sagen, ich muss den Ball attraktiv machen?
Ja.
Okay.
Genau, gut. So sieht's aus.
Da muss ich mir dann Mühe geben.
Aber die Menschen, also, du bist cool in deiner Aussage. Ich finde es auch toll, dass du das widerspiegelst. Aber das Problem sind immer die Menschen mit diesem Alltags-Multitasking-Stress. Der Hund soll genauso schnell Leistung bringen wie wir Menschen im Alltag. Das geht aber nicht. Ein Hund ist ein eigenständiges Lebewesen. Und wenn der Hund sieht, dass der Mensch vor ihm so rumzappelt und überdreht, also zu stark den Hund animiert, steigt der Hund definitiv aus. Also ich würde auch nicht mit gestressten Eltern Ball spielen. Da würde ich sagen, spiel mal alleine.
Also das quetsche ich nicht dann zwischen Einkaufen, Hausaufgaben der Kinder kontrollieren, kochen und was weiß ich noch alles. Also
Richtig,
ich
da
nehme mir
quetscht.
wirklich Zeit
Genau.
mal.
Genau, da dazwischen das reinzuquetschen, löst aus, dass ihr alle hochgradig gestresst seid. Der Hund wird dann nie ins Spiel einsteigen. Dazu kommt, wenn ihr das dazwischen einkauft und was weiß ich, was dazwischen quetscht, die sind apport, kriegt ihr maximal 5 oder 10 Minuten hin. Aber ich kann doch einen Hund oder ein ADHS-Kind nicht in 5 bis 10 Minuten auslasten und das nur alle paar Tage und dann denke, naja, mein Hund ist glücklich.
Und sag mal, kann mir das sozusagen das Spielen und Toben mit anderen Hunden? Es gibt ja so Hundetreffs und man kann auch auf Hundewiesen gehen. Es gibt ja so auch eingezäunte Hundebereiche, wo man seinen Hund freilaufen lassen kann. Kann ich mir das, die Arbeit in Anführungszeichen, dieses Spielen, was du gerade sagtest, das Apportieren üben daheim mit dem Hund, kann ich mir das sparen, wenn ich, was weiß ich, dreimal die Woche auf so eine Hundewiese gehe und mein Hund mit anderen Hunden tobt? Bin ich dann raus aus der Verantwortung? Reicht das meinem Hund?
Du kannst das Hunde spielen lassen, kannst du bedingt machen. Das machen nicht wenige, kann ich auch nachvollziehen. Es hilft vor allem den Sozialkontakten der Hunde, dass die was lernen unter Artgenossen. Was ihr aber alle unbedingt beachten solltet, ist, wenn man jetzt täglich nur Hundespiele macht, bleibt ihr in der Bindung außen vor. Das wäre ungefähr so, wie wenn dein eigenes Menschenkind zur Nachbarin bringst und die macht tolle Dinge mit dem Kind und spielt und macht und du als Mutter sagst, naja, ich habe keine Zeit und ich mache nichts. Dein Kind würde nie zu dir sagen, hey, ich habe voll die geile Mutter. Das Kind würde dann sehr gerne immer zur Nachbarin rübergehen und du würdest dich wundern, warum ist mein Kind ständig weg? So passiert es nicht selten unwissend, dass die Menschen hauptsächlich die Hunde auslasten, auspowern mit Hundespielen, aber die Menschen müssen eins bedenken. Sie bleiben außen vor. Der Hund wird keine enge Bindung haben, weil woher denn auch? Ihr rennt ja nicht im Hunderudel mit über die Wiese. Da komme ich wieder auf diesen Ballapport. Ballapport, wenn man den richtig ausführt, stärkt die Bindung zwischen Mensch und Hund. Der Hund kann Stress abbauen, wird dadurch im Alltag entspannter, baut keine Aggressionen hoch. Der Hund kann dadurch besser abrufbar werden. Und noch viele andere positive Dinge sind durch täglichen, regelmäßigen Apport mit eingebunden, die man erreichen kann. Aber ich darf es nochmal wiederholen: 3 bis 5 Minuten oder 10 Minuten nur Ballapport alle Tage, Pillepalle. Das bringt überhaupt nichts.
Sag mal, und weil unser Podcast ja Fehler und Mythen heißt, es gibt ja so Sachen, die man lesen kann, dass das Apportieren und Ballwerfen den Hund erst so richtig aufputscht und ich ihn dann zum Jagen trage, hätte ich jetzt schier gesagt, aber dass ich ihm sozusagen das Jagen erst richtig schmackhaft mache. Was bei meinem Vorgängerhund Australian Shepherd, die ja ganz viel Ball gespielt hat, da habe ich mir irgendwie gar keinen Gedanken gemacht. Aber ich habe das dann irgendwann mal gelesen und dachte mir, oh, ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht. Ist es denn so?
Nein, das ist ein totaler Mythos. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist aber weit verbreitet, dieses Denken. Das wird auch nicht selten den Menschen vermittelt. Also die Menschen, die zu mir kommen, höre ich nicht selten, eigentlich fast wöchentlich. Beim Erstkontakt am Telefon höre ich oftmals, aber Herr Höpfel, wenn ich mit meinem Hund apportiere, dann fördere ich doch den Jagdtrieb.
Genau, so habe ich es auch
Naja,
gelesen.
und ich sehe es mittlerweile schon entspannt, weil ich habe mich daran gewöhnt, dass die Menschen das sagen, aber ich sage dann, ja, ich weiß. Dann fragen die mich, was meinen Sie? Dann sage ich, dann fange ich an zu erklären. Apportieren ist ein kontrolliertes Jagen lassen. Das heißt, die Hunde dürfen kontrolliert jagen gehen. Gemeinsam mit dem Menschen stärkt enorm die Bindung, den Rückruf etc. pp. Apportieren fördert nicht das Jagen. Jetzt ein menschliches Beispiel. Jetzt würde man davon ausgehen, Conny, dass du voll die Sportlerin wärst.
Natürlich, klar.
Und ich würde jetzt mehrmals am Tag mit dir joggen gehen, regelmäßig, wochenlang, monatelang. Conny,
Okay.
rein logischerweise erzähle mir nicht, dass du nachher noch mehr joggen willst.
Nein, also ich bestimmt nicht.
So, und was ich eigentlich jetzt meine ist, wenn man regelmäßig mit dem Hund apportiert, hat der Hund gar keinen Bock, überhaupt draußen was anderes jagen zu gehen, weil er es regelmäßig ausleben kann. Das meine ich mit, ob du dann noch mehr joggen gehen willst. Das ist ein brutaler Fehlmythos, der auch im Internet überall zu finden ist. Das stimmt nicht. Das Beste, was man machen kann, was man machen muss, ist Apport. Apportieren drückt den Jagdtrieb runter. Hunde, die Menschen jagen, draußen Jogger jagen,
Radfahrer,
ja, etc. pp. Die Hunde sind verzweifelt, die versuchen sich verzweifelt durch dieses Jagen zu beschäftigen, weil sie alle paar Tage, wenn überhaupt, noch ein bisschen apportieren dürfen oder gar nicht apportieren dürfen, weil dieser Mythos besteht.
Gibt es denn Hunde, die mit dem Apportieren überfordert sind? Also ich denke jetzt an kleine Möpse, an französische Bulldoggen, an, weiß nicht, Bassets, keine Ahnung. Also eher so die ruhigeren Vertreter, wo sich Menschen vielleicht auch bewusst anschaffen, weil sie eben mit denen weniger denken, weniger machen zu müssen. Trifft es auf die auch zu?
Nicht ganz korrekt. Beim Besse zum Beispiel kann ich nicht apportieren, da hat einen viel zu langen Körper. Du willst dem ja keinen Rückenschaden zufügen. Natürlich gibt es Hunderassen, da hat es keinen Sinn. Da kann man aber den Apport praktisch so machen, dass man den Dummy im Wald auf hunderte Meter versteckt und den Hund vorschickt, sodass er sich nicht überlasten muss. Herdenschutzhunde oder Herdenschutzmischlinge, so meine Erfahrung, sie apportieren, aber das werden nie so Apporthunde wie ein Schäferhund oder so, dass die powern. Mhm. Ich sage immer, die machen es eher wie eine Schildkröte. Also die machen es gemütlich und da höre ich dann oft, dass meine Kundschaft das sage, hey, mein Hund hat keinen Bock, nur sein, dein Hund hat schon Bock, aber das ist halt ein Herdenschutzhund oder Herdenschutzhund-Mischling, der macht es halt bequemer, aber er schafft. Ich habe sogar schon Chihuahuas zum Apportieren gebracht. Da war der Beutel größer fast wie der Hund, aber der Hund hat ihn gebracht. Also es war süß und war auch lustig. Aber es gibt wenige Hunderassen, wo du es gar nicht machen kannst.
Was du sagst jetzt, wo du mir das auch erklärst, ich habe ja einen Herdenschutzhund-Mischling mit vielen anderen Sachen drin, aber ein Teil ist eben auch Herdenschutzhund. Mhm. Meine macht es zum Beispiel gemütlich.
Meine Worte.
Und das ist auch nicht schlimm. Also das ist schon okay. Also der Hund muss nicht aufgeregt hin und her rennen wie ein Border Collie oder, keine Ahnung, Australian Shepherd oder so.
Überhaupt nicht.
Der darf das gemütlich machen?
Kann natürlich, solange er es macht. Aber wie gesagt, pro Einheit dann nicht bloß 5 oder 10 Minuten. Selbst wenn dein Hund gemütlich läuft, da kriegst du einen Hund nicht ausgelastet. Und ich darf es nur mal wiederholen. Hunde, die jagen gehen draußen, die sind massiv unterfordert. Diese Hunde sind verzweifelt. Die versuchen sich dadurch, durch dieses Fehlverhalten, versuchen die sich auszulasten.
Okay. Ich denke, wir werden im Laufe des Podcasts auch noch mal öfters auf das, wie beschäftige ich meinen Hund, kommen.
Mit Sicherheit.
Jetzt lass uns auf diesen zweiten Standpunkt noch mal kommen oder auf den zweiten vermeintlichen Fehler kommen.
Gerne.
Dass ich meinen Hund nicht erziehe oder nicht richtig erziehe. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die ihren Hund gar nicht erziehen, wo der alles darf oder wo im Grunde keine Regeln da sind.
Ja.
Vor dem Hintergrund das Wichtigste, was die Menschen vielleicht zuallererst machen sollten. Vielleicht. Neben vielen anderen Dingen, aber was ist das Wichtigste in dem Punkt?
Naja, Hundeerziehung hat nicht selten einige Parallelen zu Kindererziehung. Und wenn man ein Kind hätte oder hat, dann sage ich ja auch nicht zu meinem Kind, wenn es Nachbarin überfallen hat, da hast du Kinokarte und gehst ins Kino. Ich meine, ein Hund muss man Grenzen ziehen, sodass er keine Schmerzen hat, aber er beeindruckt dich und auch den Respekt hat, ja. Viele Menschen zum Beispiel, jetzt möchte ich ausholen dürfen, denke immer, auch ein falscher Mythos, viele Menschen sagen immer, ich muss die Rangordnung zu meinem Hund gewinnen.
Genau. Stimmt das nicht?
Nein. Es gibt keine Rangordnung zwischen Mensch und Hund. Mensch und Hund leben in einer sozialen Beziehung, die durch Dominanz vom Menschen gegenüber seinem Hund geprägt wird. Der Mensch dominiert seinen Hund in der Führung, damit der Hund sich führen lässt. Was ist diese Dominanz? Sind wir wieder bei der strengen, strukturierten Erziehung. Den Hund für alles, was er gut macht, mit viel Lob und Liebe überschütten, dem Hund aber auch Grenzen ziehen, wenn er zu viel Schwierigkeiten macht. Das Problem, was aber allgemein bei Menschen mit Hunden nicht selten verbreitet ist, ist einfach, in der heutigen Zeit sind die Hunde zu Sozialpartnern mutiert. Und genau das ist die Abwärtsspirale, weil die Menschen denken dann zu menschlich mit dem Hund. Ich kann es zwar menschlich nachvollziehen, dass man das tut, wenn man alleine ist, aber das Verheerende ist, dann ist man nicht mehr bereit, dem Hund Grenzen zu ziehen, wenn es darauf ankommt. Also übernimmt der Hund die Führung dieses Menschen. Mhm. Und dann kommen die Probleme. Und die Probleme werden dann immer weiter ausgebaut. Und irgendwann hat man hochaggressive Hunde. Und nicht selten muss ich Hunde trainieren, die Besuch angreifen oder die eigenen Menschen vor der Glotüre schon gestellt haben.
Und unabhängig von der Größe? Also auch kleine Hunde können so reagieren oder so übermütig sein oder entgleisen, würde ich es fast nennen.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Also nicht nur der Schäferhund
Nein.
oder große Hunde, ich
Also
weiß
ich
nicht.
kann es dir anders antworten. Von der Erfahrung her von mir ist es so, je kleiner die Hunde, desto giftiger sind sie.
Echt jetzt?
Ja, klar.
Okay, das hätte ich
Eben
jetzt als
weil,
Mythos gedacht.
nee, überhaupt nicht. Eben weil die vor allem als Sozialpartner, bewusst oder unbewusst, lassen wir es mal so im Raum stehen, diese Aussage, gesehen werden. Also werden die zu vertüttelt und dann wird oft auch mal belächelt, weil es kleine Hunde sind. Wenn sie dem eigenen Menschen mal zwicken, dann findet man es teilweise noch süß, naja. Aber es ist mal so, wenn du jetzt einen kleinen Hund hättest und lässt dich zwicken und findest das süß, denkt dein kleiner Hund nämlich, er darf jeden Menschen zwicken.
Was er natürlich nicht
Was er
darf,
natürlich nicht
ist
darf.
ja klar.
Eben.
Also Hundeerziehung an sich ist mehr wie Sitzplatz und Bleib.
Weit mehr. Weit mehr.
Okay. Und ich muss als Mensch, weil du vorher gesagt hast, ich dominiere meinen Hund in der Form, dass ich ja im Prinzip der Rudelchef ja bin, so wie der Alpha-Wolf oder Wölfin.
Genau, so sieht's aus. Menschen dominieren ihre Hunde. Es gibt keine Rangordnung zwischen Mensch und Hund. Und da möchte ich noch was nachfügen zu dieser angeblichen Rangordnung zwischen Mensch und Hund, was man überhaupt nicht tun sollte. Ist ein Nackengriff, ein Schnauzergriff oder der Hund auf der Rücke schmeiße. Und warum sollte man das nicht tun? Weil die Menschen, die das tun, keine Hunde sind. Der Hund, da machst du Vertrauen kaputt. Der Hund kapiert gar nicht, was da passiert. Würde es ein anderer Hund bei deinem Hund tun, versteht dein Hund, was Sache ist.
Ach herrje, gut.
Wie meinst du, ach herrje?
Ja, das habe ich natürlich alles auch gemacht bei meinen Hunden.
Schweit verbreitet.
Ja, weil ich dachte, Schnauzengriff muss man machen, um den Hund zu maßregeln.
Aber du bist kein Hund, Conny.
Ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir auf.
Jetzt kann ich dir Folgendes sagen. Ich bin ja der Übersetzer zwischen Mensch und Hund.
Ja.
Eben, weil ich Hundeverhaltensberater, also Hundepsychologe bin. Und ich helfe den Menschen, hinter die Schranktür zu gucken, so wie du jetzt sagst, hey, so habe ich das gar nicht gesehen. Aber ich freue mich für jeden, der was lernt. Fehler machen ist was Gutes, aus Fehler kann man lernen.
Aber jetzt mal, tatsächlich, mein Hund hat irgendwas Blödes gemacht oder greift beschnappt nach meinem Kind oder was auch immer. Wie maßregel ich denn dann? Also ich soll ihn nicht auf den Rücken werfen, ich darf ihm keinen Schnauzengriff machen, ich soll ihn nicht am Nackenfell schütteln, was bei großen Hunden sowieso schwierig ist, aber egal. Was mache ich denn dann in dem Moment?
Dein Hund ins Körbchen schicke 10 Minuten liegend.
Sagt sich so einfach. Ist gar nicht so einfach.
Doch.
Ja, findest du?
Wenn die Menschen nicht immer so inkonsequent in der Übung wären und so ungeduldig und dem Hund das ordentlich trainieren würde. Aber allein in der Übung hängen auch schon wieder Probleme. Da wird viel Zeit investiert, den Hund in den Korb reinzuschicken. Liegt der Hund dann im Korb drin, wird wenig bis gar nicht gelobt oder falsch gelobt. Aber das kommt noch in einem anderen Thema. Also wir bringen noch viele Podcasts, da wird auch dieses Thema noch
genau. Wie lobe ich richtig, wie maßregel ich meinen Hund, das wird sicherlich auch nochmal extra ein extra Thema sein. Okay, gibt es aus deiner Sicht noch was wir ansprechen müsste als, ich sage jetzt mal, gravierender Fehler in der ersten Zeit? Aber die beiden wichtigen Dinge haben wir, Hund auslasten, konsequente Erziehung.
Und nicht einen Freund einziehen lassen, der ein fremder Hund ist, sondern ein Bekannter zieht einen, den ich sofort zu meinem Freund erziehe. Und nicht noch sage, mein Hund hat jetzt 4, 6 Wochen, oh, da erziehen wir nichts, lass ihn mal hier ankommen. Genau dann baut sich der Hund seine Stellung aus. Der Hund beobachtet und weiß genau, wo Lücken sind in der Erziehung und dann wird er stark. Und wenn dann die Menschen nach ein paar Monaten eingreifen wollen durch Erziehung, sagt der Hund, hey, was willst du? Und genau da hängt.
Ich durfte das doch die letzten 6 Wochen auch.
Genau. Und dann will sich der Hund nicht mehr so leicht die Hose ausziehen lassen.
Danke dir sehr herzlich.
Ich danke dir sehr herzlich.
So, jetzt wisst ihr Bescheid. Viel Spaß beim Üben. Und in der nächsten Folge geht's um Welpen. Was man bei den kleinen Süßen in der Erziehung alles so beachten muss. Und wir kündigen euch immer an, was in der nächsten Folge drankommt. Tschüss, viel Spaß.
Macht's gut, ciao.
Klartext in der Hundeerziehung. Ein Podcast für Menschen mit Hund. Mit Hundepsychologe Adam Höpfel und Conny Merz-Bogen, einer ganz normalen Hundehalterin.